Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz.
Hallo zusammen. Hallo Sven.
Hallo Sidonie. Unsere 10. Folge zusammen, wenn ich richtig gezählt habe. Das heißt, ein kleines Jubiläum hier bei diesem Podcast. Und ich finde, darauf kann man aufbauen, oder?
Auf jeden Fall. Darauf könnten wir jetzt sogar anstoßen, wenn wir nebeneinander säßen.
Ah, Daydrinking. Ich habe es versucht in der Pandemie. Ich komme nicht ran, Sidonie. Keine Chance. Ich habe es wirklich versucht. Aber mein Problem ist, und das war schon immer beim Radio so, und ich meine, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da hat ja ständig mal irgendjemand Geburtstag und um 12 Uhr wird mit Sekt angestoßen. Ich konnte danach in keinem Studio mehr gerade reden. Also das funktioniert nicht. Und da es zwar die 10. Folge ist, aber die auch sinnvoll und verständlich sein soll, möchte ich an dieser Stelle aufs Daydrinking verzichten. Gerne nach 16 Uhr, gerne Gin Tonic oder eine Classic Margarita.
Ja, ist ja auch Dry January eigentlich, ne?
Ja, viel vor haben wir heute wieder und wieder ein großes Oberthema, was wieder ganz schön Buzzword behaftet ist. Das hatten wir in den letzten Sendungen ja eigentlich auch immer. Es ging immer um Themen, wo der eine sich Hü drunter vorstellt, der andere Hot. Genau. Bei unserem Thema heute schon lange, ne?
Ja, genau. Cloud Computing. Alle sind wir in der Cloud, aber keiner weiß so richtig, was ist es eigentlich, ne?
Oder was ist es alles? Weil es ist ja so vieles mittlerweile. Mhm. Also lass mich so sagen, während vor, sagen wir mal so 3 Jahren bei der werten Hörerinnen und Hörerschaft oft noch so, dass so war, Cloud und meine Daten da irgendwie hochladen, ist es mittlerweile so, dass kaum einer mehr drüber nachdenkt, dass die meisten Daten, die man so erzeugt, sowieso in der Cloud landen, sei es mit dem Smartphone oder auch mit irgendwelchen Office-Paketen oder so.
Ja.
Das heißt also, die Cloud ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, man redet halt nur nicht mehr drüber und genau das wollen wir heute mal tun.
Genau, auch unseren Podcast nehmen wir ja im Grunde in der Cloud auf gerade.
Ja, ach so, genau, falls das irgendjemand interessiert, wir benutzen ein Tool, das heißt, Sidonie und ich sehen uns hier mit Bild. Jeder nimmt lokal seine Audiospur auf. Das sorgt also dafür, dass wenn ich einen Hustenkrampf habe, während Sidonie redet, dann wird euch das da draußen überhaupt nicht stören. Ihr hört es gar nicht. Das Gute ist auch, wenn das Netz, und wir hatten ja auch schon das Thema Netzausbau in Deutschland, mal ruckelt, dann kriegt ihr das auch nicht zu hören, weil das Audio lokal aufgenommen und dann sukzessive in die Cloud geladen wird. Und das ist eine richtig gute Lösung. Die ist sogar öffentlich-rechtlicher Rundfunk kompatibel von der Klangqualität. Und insofern, danke, Cloud, dass es dich gibt.
Ja, ne? Also und da sieht man mal wieder. Also wir alle nutzen täglich Cloud-Dienste, aber was sich jetzt genau dahinter verbirgt, was genau auch vor allem diese ganzen Buzzwords, die damit verbunden sind, Private Cloud, Public Cloud, Edge Computing, Native Cloud, was sich überhaupt dahinter verbirgt und wie Daten dort verarbeitet werden, das wollen wir jetzt in dieser Folge mal klären.
Aber wie immer zuerst mal ein paar aktuelle Sachen aus der digitalen Welt da draußen.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Wir haben es ja in der letzten Folge des letzten Jahres schon gesagt, da kommt was auf die KMUs und größere Unternehmen zu in Deutschland, und zwar die NIS2-Richtlinie. Am 16. Januar ist die in Kraft getreten. Das ist ein neues Gesetzespaket, womit die EU die Cybersicherheit europäischer Unternehmen und kritischer Einrichtungen stärken will. Dazu sieht die Richtlinie unter anderem umfassende Berichts- und Meldepflichten vor. Das war ja immer so ein Thema. Da hatten gerade deutsche KMUs so ein bisschen Sorge, dass wenn sie jetzt melden, dass sie ein Opfer eines Cyberangriffs wurden, dass dann vielleicht das Vertrauen der Kunden flöten geht. Aber es ist wichtig, sowas zu melden, damit eben andere schnell reagieren können, damit man eventuelle Sicherheitslücken, die noch keiner kennt, schneller sieht und auch, insgesamt sich so eine Angriffswelle nicht ausbreiten kann. Außerdem müssen Unternehmen künftig auch ein Risikomanagement und Notfallpläne einführen. Und da geht es wieder los. Das macht wieder extrem viel Arbeit. Deswegen von der Wirtschaft viel Kritik. Wieder ein extremer Bürokratieaufwand. Nur 21 Monate Zeit, die Richtlinie umzusetzen. Und das Ganze gilt für Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitenden und 10 Millionen Euro Umsatz. Also das betrifft sehr, sehr viel mehr Organisationen als die Vorgängerregelung. Wollen wir mal hoffen, dass vielleicht noch ein bisschen nachjustiert wird oder sich das Ganze, wenn man die 21 Monate hinter sich hat, in Wohlgefallen auflöst und wir dadurch ein bisschen sicherer werden, was unsere IT und vor allem unsere kritische Infrastruktur angeht.
Ja, Daten sind ja der Motor. Manche sagen auch das Öl für neue Geschäftsmodelle, aber auch für smarte öffentliche Dienste und Services, die unser Leben einfacher und vielleicht auch schöner machen können. Daher macht es absolut Sinn, dass Unternehmen, aber auch Forschungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen auch Zugang zu diesen vielen Daten, die ja teilweise bei Nutzerinnen und Nutzern in Geräten, aber auch bei Unternehmen und Verwaltungen gesammelt werden, erhalten. Dazu ist, glaube ich, allen klar, braucht es natürlich gewisse politische Regelungen und Rahmenbedingungen, damit eben auch klar ist, wer wann diese Daten bekommen kann und ja, unter welchen Bedingungen. Und dafür arbeitet die EU schon etwas länger an dem sogenannten Data Act. Das Gesetz soll, wie gesagt, den Zugang zu Daten aus vernetzten Geräten erleichtern und neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Soweit, so gut. Doch muss man sagen, dass der jetzige Entwurf noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist sozusagen, ja, und einige Probleme mit sich bringt. Gerade aus Sicht der Internetwirtschaft schafft eben der Data Act in der aktuellen Version vor allem ja noch mehr Bürokratie für Unternehmen, ohne aber wirkliche Anreize für das Aufbereiten, das Nutzen und die Weitergabe von Daten zu schaffen. Ja, so haben Unternehmen teilweise sogar Sorge, dass ihre Geschäftsgeheimnisse hierdurch gefährdet werden könnten. Also im Moment noch viele Fragezeichen. Jetzt hat sich auch die Bundesregierung Mitte Januar mit einer Stellungnahme mal zum Data Act geäußert und greift darin auch durchaus einige Kritikpunkte, die ich gerade genannt habe, mit auf. Allerdings ist es leider auch so, dass sie gleichzeitig auch wieder neue Fragezeichen aufwirft, insbesondere ein neues Kapitel auch einfügt, wo ja sehr weitreichende Zugriffsmöglichkeiten für Forschungseinrichtungen definiert werden, wenn die Forschung eben im öffentlichen Interesse ist. Und das konterkariert eigentlich aber wieder Einschränkungen, die im Bereich der öffentlichen Stellen vorgenommen worden sind. Also alles noch ein bisschen durcheinander. Und uns ist eigentlich nur wichtig, dass sichergestellt wird, dass eben der Aufwand für Unternehmen, wenn sie denn Daten freigeben sollen, in einem vertretbaren Rahmen bleibt, ne? Und nicht durch das Argument öffentliches Interesse sozusagen dann so eine Flut an Anfragen auf die Unternehmen einbricht, die dann letztlich auch gar nicht mehr handelbar sind, ne? Also deswegen ja, aus unserer Sicht aktuell noch einige wesentliche Kritikpunkte und Fragezeichen bei diesem ganzen Thema. Und wir hoffen einfach, dass hier nochmal eine Runde gedreht wird, das Ganze dann letztlich in einer Form verabschiedet wird, die ja allen nützt, nicht zu viel Bürokratie schafft und gleichzeitig eben auch Anreize bietet, dass diese Daten eben auch aufbereitet werden und dann auch ordentlich genutzt werden können, damit wir alle was davon haben.
Also zusammengefasst könnte man sagen, Data Act, ja bitte, Kraft Act, nein danke.
Ja, sehr schön, ja genau.
Wir machen gleich T-Shirts, nein Spaß beiseite. So ihr Lieben, jetzt macht mal Folgendes, man hört es vielleicht, das ist meine Schreibtischschule. Schublade. Macht die bitte doch mal auf bei euch, die Schubladen an eurem Schreibtisch und guckt mal rein, was da noch für Altgeräte liegen. Ich habe die jetzt hier nicht in der Schreibtischschublade, sondern in einer Kiste im Schrank stehen.
Oh, ich hab
alte
auch
Handys,
so viele noch
Smartphones.
Davon.
Da ist noch ein Sony Ericsson Schiebehandy dabei, da haben meine Kinder einen Riesenspaß. Da ist, keine Ahnung, wo das Ladegerät ist, sonst würde es bestimmt noch funktionieren. Diverse alte, wirklich uralte iPhones, diverse alte Google-Telefone, alles liegt da rum und man denkt immer, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Aber ganz wichtig, die sind Gold. Das ist ein echter Schatz. Es gibt nämlich eine Umfrage bzw. eine Berechnung, dass die ganzen alten Handys, die sogenannten Schubladenhandys in Deutschland, einen Gesamtmetallwert von rund 240 Millionen Euro haben.
Wahnsinn, oder?
Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln berechnet. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle reich sind, aber das heißt, dass wir da Ressourcen in der Schublade haben, die wichtig sind für die digitale Gesellschaft. Denn theoretisch reicht das Metall aus den Schubladenhandys, und wir erinnern uns, da sind ja ganz viele seltene Erden und was nicht alles drin, dazu aus, den Bedarf von Deutschland für neue Smartphones für mehr als 10 Jahre zu decken. Also insofern ist das ein echter Schatz, der gehoben werden muss. Und zwar in dem Fall soll er von uns freigegeben werden. Ja, hockt nicht auf den alten Dinger, besser werden sie eh nicht, sie nehmen eh nur Platz weg. Und woanders können sie wirklich helfen. Und ihr könnt mit euren alten Handys sogar richtig helfen und Gutes tun. Man kann die natürlich einfach abgeben auf dem Recyclinghof. Aber es gibt verschiedene Kampagnen, zum Beispiel vom NABU. Da gibt es Hub-Handy-Einwurfboxen. Könnt ihr euch übrigens so ein Ding besorgen und bei euch im Unternehmen hinstellen und dann abholen lassen. Das heißt also, ihr würdet dann mit euren alten Smartphones was für die Umwelt und für die Tierwelt tun. Und es gibt auch eine ähnliche Aktion von der Caritas. Da könnt ihr dann was für die Menschen in eurer Umgebung tun. Ganz ohne Geld zu bezahlen und einfach, indem ihr wichtige, wertvolle Ressourcen freigebt, nämlich Metalle im Wert von 240 Millionen Euro irgendwo versteckt in den Schubladen dieser Republik. Also raus mit den Dingern.
Packen wir, glaube ich, auch mal in die Shownotes zu dieser Folge, diese beiden Hinweise, die du da gerade hattest.
Das machen wir, einen Link dazu.
Genau.
Ja, kommen wir mal zu unserem Thema Cloud. Also beziehungsweise lasst uns mal ein bisschen Definitionsarbeit leisten, weil jeder hat immer noch irgendwie eine andere Vorstellung davon. Dann gibt es da relativ viele Begriffe. Naja, wir haben es einfach mal kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Eine Cloud ist eine IT-Ressource, die via Internet verfügbar gemacht wird. Bei diesen Ressourcen kann es sich um Speicherplatz, Rechenleistung, Software oder komplette IT-Infrastrukturen handeln. Was bedeutet das ganz konkret? Aus technischer Sicht handelt es sich bei einer Cloud um Server, die sich im Rechenzentrum eines Cloud-Anbieters befinden. Diese Server übernehmen bestimmte Aufgaben wie die Datenspeicherung oder die Bereitstellung von Software. Um den Betrieb und die Wartung der Server muss sich der Cloud-Nutzer nicht kümmern. Diese Aufgabe übernimmt der Anbieter für ihn. Er sorgt unabhängig vom Angebot zudem für die Sicherung der Daten sowie für die Ausfallsicherheit. Wie funktioniert es? Im Allgemeinen spricht man davon, etwas in einer Cloud zu speichern. Damit ist im Regelfall gemeint, Daten auf einem entfernten Server abzulegen. Wurden die Daten einmal in einer Cloud gespeichert, so können sie später auch mit beliebigen anderen Geräten wieder abgerufen werden. Dies ist nicht nur im privaten Umfeld sinnvoll, auch Unternehmen profitieren von dem endgeräte- und ortsunabhängigen Zugriff auf gespeicherte Informationen. Unter dem Begriff Cloud Computing werden die folgenden Konzepte der Zurverfügungstellung von IT-Infrastrukturen, Plattformen oder Software zusammengefasst. Software as a Service ist die Bezeichnung für die Bereitstellung von Software über das Internet, die entweder nutzungsabhängig oder als Abonnement abgerechnet wird. Der Nutzer muss die Software weder installieren noch betreiben oder warten. Der Zugriff kann orts- und zeitunabhängig von verschiedenen Endgeräten erfolgen. Die Anbieter stellen hier nicht nur die Software selbst zur Verfügung, sondern gewährleisten auch deren Verfügbarkeit sowie die Sicherheit der Daten und Anwendungen. Plattform as a Service. Der Endkunde kann die Cloud-Infrastruktur nutzen, um gekaufte oder selbst entwickelte Applikationen zu verwenden, ist dabei aber abhängig von der Unterstützung der jeweiligen Programmiersprache und Werkzeuge durch die Dienstleister. Der Endkunde hat hier keine Einflussmöglichkeiten auf die verwendete Cloud-Infrastruktur, hat aber die Kontrolle über seine Applikation und kann sich je nach Belieben Anpassungen vornehmen. Infrastructure as a Service. Der Anbieter stellt Rechenkapazität, Datenspeicher, Netzwerk und andere grundlegende Infrastrukturressourcen zur Verfügung, die vom Endkunden nach Belieben genutzt werden können. Der Endkunde hat hier keine Einflussmöglichkeiten auf die verwendete Cloud-Infrastruktur, hat aber die volle Kontrolle über Betriebssysteme, Werkzeuge und Applikationen und kann nach Belieben Anpassungen vornehmen. Zum Thema Datenschutz und Sicherheit in der Cloud. Sicherheit und Datenschutz sollten bei der Nutzung von Cloud-Diensten unbedingt gewährleistet sein. Handelt es sich um personenbezogene Daten, sind darüber hinaus auch die strengen Vorgaben der DSGVO zu beachten. Public-Cloud-Dienste, bei denen Dateien in Rechenzentren außerhalb der EU gespeichert werden, scheiden für Unternehmen somit komplett aus. Doch auch bei europäischen Standorten und privaten Clouds müssen Sicherungsmechanismen vorhanden sein, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.
Also wir haben es gehört, es gibt unterschiedlichste Arten von Clouds oder zumindest Bezeichnungen dafür. Die ganz große wichtige Unterscheidung ist natürlich eine Private oder eine Public Cloud, wobei wir auch schon gelernt haben, dass die Private Cloud auch nicht unbedingt ganz privat bei mir auf dem Nachttisch oder im Keller oder im firmeneigenen Raum stehen muss, sondern durchaus auch bei einem Service Provider stehen kann. Ja, und jemand, der sich damit richtig gut auskennt, weil genau das sein Geschäftsmodell ist, eben Unternehmen zu sagen, welche Cloud ist die richtige für euch und wie kriegt ihr euch in die Cloud rein, das ist Henrik Hasenkamp, er ist der CEO von Gridscale und mit dem habe ich mich über genau dieses Thema unterhalten und die richtig dummen Fragen gestellt.
Im Gespräch.
Henrik Hasenkamp hat Gridscale gegründet und ist quasi seit 2019 mehr oder weniger Nachbar des Eco-Büros in Köln-Ehrenfeld. Er selbst kümmert sich schon seit über 20 Jahren um das Cloud-Business, also lange bevor er selber gegründet hat. Henrik, erstmal wunderschönen guten Tag. Schön, dass du Zeit hast für das Ohr am Netz.
Hallo Sven, ich grüße dich.
Warum hast du selber gegründet damals? Erinnerst du dich?
Ja, also im Grunde müssen wir auf das Jahr 2014 zurückzoomen. Und seinerzeit haben wir mit zahlreichen Geschäftskontakten, Systemhäusern, Integratoren, Mittelständlern immer wieder durch Gespräche eine gewisse Nische entdeckt. Und wir haben uns im Gründerteam damals überlegt, dass wir diese Nische gern bedienen wollten. Jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, was diese Nische ist.
Genau.
Da helfe ich weiter. Also im Grunde ging es darum, dass ja die ersten Züge der Public-Cloud-Technologien in den Markt eindrangen, speziell hier in Europa. Der US-amerikanische Markt rannte uns so ein bisschen vorweg schon. Und die Bewertung technologischerseits war unseren Gesprächen nach zu urteilen grundsätzlich positiv. Gleichzeitig haben wir aber einen großen Wunsch danach verspürt, doch weiter Herr der Infrastruktur zu sein. Also im Grunde diese Public-Cloud-Technologien auch im eigenen Rechenzentrum betreiben zu können.
Also das war so ein bisschen die Idee, die Cloud made in Germany. Ne? Damit wurde auch auf die diversen Cebits damals geworben, um zu sagen, hey, wir müssen das hier bei uns behalten, weil halt die Großen, so wie Microsoft oder auch Google eben mit ihren Cloud-Sachen und auch Amazon nach Deutschland kamen.
Ja, beziehungsweise sogar noch weiter. Also die Rechenzentrums Standorte, also wenn wir uns das im Markt einmal anschauen, die sind unfassbar verstreut. Also es gibt nicht 3, 4, 5, 6 große Rechenzentren, sondern es gibt Tausende. Also wie ihr ja auch im Eco durch diverse Studien belegt. Und die Frage ist eigentlich, wie lassen sich Technologien in diesen Rechenzentrumsflächen erfolgreich betreiben. Und das war aus unserer Sicht die Nische, die wir besetzen wollten. Und da gibt es verschiedene Sichtweisen drauf, die man fahren kann. Also die offensichtlichsten sind wahrscheinlich sowas wie Datenschutz, Compliance, vielleicht auch technologische Souveränität und für manche Geschäftsbeziehungen sogar eine Regionalität. Ne? Also das regionale Systemhaus, was sich um die 40, 50 Mittelständler in der unmittelbaren Umgebung kümmert. Unser Ansatz seinerzeit ist gewesen, weil wir aus den Projekten in dem Cloud-Technologie-Umfeld wussten, wie man private Cloud-Umgebungen aufbaut. Unser Ansatz ist damals gewesen, einen möglichst autonomen Betrieb einer Vielzahl von kleineren Standorten, so in der Region 10 bis vielleicht 150 Kilowatt IT-Workload zu realisieren. Und heute würden wir jetzt sagen, das ist ein Edge-Cloud oder Edge-Computing. Mhm. Die Begriffe haben wir jetzt damals nicht verwendet. Wir haben seinerzeit wie auch heute lieber von dezentralen Cloud-Infrastrukturen gesprochen, aber das war im Grunde die Idee, die hinter Gritzker stand.
Das heißt also, ihr wolltet sozusagen private oder Private Cloud-Angebote auch für die deutsche Wirtschaft realisieren und möglich machen, während gerade das Prinzip Public Cloud so ein bisschen in Deutschland Einzug hielt.
Ja, genau. Also die Überlegung war, die etablierten Technologien der Public Cloud in einem privaten Cloud-Environment zur Verfügung zu stellen.
Kannst du uns vielleicht ein Beispiel dazu geben, also wie sowas funktioniert und vielleicht auch, wo der Unterschied liegt?
Also wenn wir technologisch auf eine große IT-Infrastruktur schauen, dann finden wir in der Regel unterschiedliche Arten von Compute-Workloads. Es gibt einfache virtuelle Server für verschiedene interne IT-Anwendungen, ein SAP zum Beispiel oder irgendein ERP, ein anderes ERP-System, bis hin zu beliebigen Webserver-Umgebungen und dergleichen, Datenbanken etc. pp. Diese Betriebssysteme, die sind vergleichsweise einfach zu virtualisieren, egal ob ich das jetzt in einer Public Cloud mache, einem Hyperscaler, ob ich jetzt bei einem regionaleren IT-Dienstleister bin, also einem Hoster, oder ob ich das lokal mache, vielleicht auf meiner VMware-Umgebung. Und jetzt gibt es zunehmend Technologien und abstrahierte Dienste, beispielsweise Plattformdienste oder eben auch der Bereich, also Infrastructure as Code, beziehungsweise dann eben Serverless als Layer, in der es gar nicht mehr darum geht, eine virtuelle Instanz zu betreiben. Und da wird es jetzt komplizierter. All diese Betriebsumgebungsrahmen, in denen das stattfindet, also zum Beispiel ein Plattformservice läuft, da geht es ja nicht mehr darum, dass nur eine Datenbank installiert wird und einmal eingerichtet wird, sondern es geht um den kontinuierlichen Betrieb einer Datenbank. Also Fragestellung der Skalierbarkeit, Fragestellung der Datensicherung, Fragestellung des Patch-Managements und wie kommen Sicherheitsupdates in die Datenbank rein. Und vielleicht lassen sich einzelne Datenbanken noch ganz gut durch ein IT-Team betreiben. Wenn aber jetzt das Service-Portfolio breit wird, also wir verschiedene Datenbanken haben, vielleicht verschiedene Plattform-Services im IoT-Umfeld, Kubernetes oder andere Container-Orchestrierung, dann wird es halt super kompliziert. Alles ist sehr herausfordernd im Betrieb. Und jetzt als mittleres Unternehmen benötige ich ein IT-Team, was all diese Technologien perfekt beherrscht. Und da kommen Public Cloud-Angebote natürlich diesen Unternehmen sehr entgegen, indem sie sagen, guck mal, hier ist mein Baukasten, das funktioniert alles, den kannst du nutzen. Und diesen Ansatz haben wir übertragen in die privaten Cloud-Umgebungen am Ende.
Das heißt also, die privaten Cloud-Services, die eure Kundinnen und Kunden nutzen, sind schon lange nicht mehr bei denen im Keller auf deren physisch vorhandenen Server, sondern bei euch.
Die Steuerung liegt bei uns und die Anwendungen als solche sind im Keller. Das ist im Grunde die Trennung, die wir herbeigeführt haben. Da, wo jetzt ein Public Cloud Provider sagt, Steuerung, Management, Datenverarbeitung liegt bei mir im Rechenzentrum, trennen wir genau diese beiden Sichten voneinander. Wir sagen, wir haben eine steuernde Sicht, die quasi die Betriebsverantwortung delegiert an eine Satellitenzone, wie wir da drauf gucken. Also wir betrachten das als Satellit. Und der Satellit, der arbeitet im Rahmen dieser Delegation möglichst autark, sodass niemand eingreifen muss. Und die Datenverarbeitung, Speicherung und eben das am Leben erhalten einer Datenbank beispielsweise, passiert dann in den Räumlichkeiten des Unternehmens.
Welchen Vorteil hat es? Also mal abgesehen davon, dass natürlich, wenn irgendwas im Unternehmen in den Räumlichkeiten passiert, auch die Daten gefährdet sind. Das ist ja eher ein Nachteil. Also da denke ich immer so eine kleine mittelständische Bude und dann brennt irgendwie das Haus ab.
Ja, oder der Object Storage S3 von Amazon, der plötzlich Daten vernichtet. Das ist jetzt auch nicht so toll, ne? Also am Ende ist man, glaube ich, vor, egal wie, für was man sich jetzt entscheidet, ob man in eine Public Cloud geht, in eine private Cloud, ob man in Softwareangebote geht, also klassisch Software as a Service, ist man gut beraten, sich über das Thema der Datensicherungsstrategie Gedanken zu machen. Und das ist kein Bereich, der zwingend gelöst wird durch eine Public Cloud oder eine Private Cloud.
Dahinter ist noch mehr als eben nur diese Entscheidung. Aber was mir noch so ein bisschen fehlt, ist sozusagen das Argument für oder gegen eine Private Cloud. Also warum sollte ich mich dazu entscheiden zu sagen, hey, ich will das lieber bei mir im Haus haben. Also ich meine, es gibt bestimmt in bestimmten Datenbereichen einfach auch Gesetze, die sagen, hey, die Daten bleiben schön bei euch und vor allem in Deutschland. Ne? Also DSGVO ist ja da so ein Stichwort. Aber welche anderen Vorteile hat es?
Also die Datenschutzgrundverordnung, die regelt eigentlich nicht zwingend, dass Daten in Deutschland gespeichert werden müssen. Es gibt verschiedene Gesetzgebungen, beispielsweise das Steuerrecht, das ist da nochmal ein bisschen strikter. Das heißt, da müssen die Daten so gespeichert werden, dass beispielsweise die staatlichen Institutionen auf diese Daten im Zweifel zugreifen können, also über das Hoheitsrecht, was sie ausüben können. Und das heißt, die müssen tatsächlich dann regional innerhalb der Grenzen Deutschlands gespeichert werden. Das ist aber eher ein Spezialfall. Okay. Und die Datenschutzgrundverordnung, die regelt eher, was ist eine sichere Datenverarbeitung, was darf ich überhaupt mit den Daten persönlich Betroffener machen oder eben vor allen Dingen nicht machen und wohin darf ich sie auslagern und in welchen möglichen Drittstaaten darf ich sie speichern. Und da gibt es ja unterschiedliche Diskussionen und Stellungnahmen von auch den Landesdatenschutzbeauftragten, die bestimmte Cloud-Angebote einfach als nicht sicher bezeichnen und damit im Grunde untermauern, dass man vielleicht ein Angebot X besser nicht nutzen soll. Ich würde allerdings diese ganze Datenschutzgrundverordnung jetzt nicht zwingend als Argument für oder gegen eine private Cloud anführen, sondern es kommt manchmal darauf an, dass Daten an einem Ort verarbeitet werden müssen, der gar nicht gut genug angebunden ist. Und dann bietet es sich an, eine bestimmte Technologie an diesem Ort eben zur Verfügung zu haben, um eine lokale Datenverarbeitung sicherzustellen oder zu gewährleisten. Oder Datenmengen, die ich erst gar nicht durch das ganze Land transportieren möchte, weil sie einfach zu zahlreich anfallen, von verschiedenen Maschinenparks zum Beispiel. Auch die könnte man lokal verarbeiten. Und dann gibt es halt nach wie vor noch die zahlreichen Rechenzentren, die im Grunde sich die Frage stellen müssen, wie betreiben wir effizient IT-Infrastruktur in diesen Räumlichkeiten? Und da setzen wir am Ende an. Das heißt, es ist eine ziemlich große Nische, denen wir unser Angebot zur Verfügung stellen. Im Markt treffen wir häufig auf beispielsweise VMware, die sich seit Jahrzehnten in diesem Segment der Server-Virtualisierung erfolgreich etablieren konnten. Und was VMware einfach fehlt, ist der moderne Cloud-Service-Ansatz.
Und die Anzahl der Unternehmen, die eine private Cloud-Lösung nutzen wollen, die nimmt in letzter Zeit zu. Ich vermute gar nicht unbedingt, weil die Nische größer geworden ist, sondern weil sozusagen das Bedürfnis beziehungsweise der Wunsch nach nachhaltigem Arbeiten oder auch nach Kostenersparnis durch explodierende Energiekosten größer geworden ist, oder?
Du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich die Kosten oder die Betriebskosten. Und vielleicht kommen wir nochmal auf die Überlegung zurück, warum Public Cloud? Also es gibt aus meiner Sicht gibt es zwei ganz große Vektoren, in denen wir uns überlegen können, warum Public Cloud sinnvoll ist. Das eine haben wir gerade schon beleuchtet, nämlich ich nenne es mal allgemein Zugang zur Technologie. Ein spezialisierter großer Anbieter, der ein großes Portfolio an verschiedenen Diensten zur Verfügung stellt, die ich mehr oder weniger wie so ein Lego-Baukasten für mich in meiner IT-Infrastruktur zusammenklicke. Das andere ist die Frage der Kapazitäten. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass ich vielleicht ein neues Unternehmen starte oder ich mache eine Ausgründung aus einem bestehenden Unternehmen und ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was meine Zahlen in der Infrastruktur sind, beziehungsweise was an Infrastruktur brauche ich, um eine gewisse Menge an Service oder an eine gewisse Menge an Kunden zu versorgen, dann stellt sich für mich eine ganz große Problematik in der Einschätzung der lokalen Kapazitäten, die ich brauche. Also ich bin einfach nicht imstande, ein vernünftiges Kapazitätsmanagement abzubilden, weil ich auf der Seite komplett blind bin. Und dann könnte ich auf einen Public Cloud Anbieter zurückgreifen, der mir ja verspricht, unendlich viele Kapazitäten zur Verfügung zu stellen.
Er skaliert dann nach Bedarf, was bedeutet, ich habe nicht am Anfang auch gleich extreme Investitionen. Ne? Wenn ich noch wenig Kunden habe, irgendwann viele haben will, zahle ich nicht gleich von Tag 1 an für die Kapazität, die ich für viele Kunden brauche.
Das ist korrekt, genau. Also ich spare mir die Investitionen, also die großen Einstiegsinvestitionen. Und bis zu einer gewissen Größenordnung kann das ein durchaus sinnvoller Weg sein. Dann gibt es halt zwei Bereiche, die dann in der Konsequenz folgen. Das eine ist natürlich die Kostenseite. Das heißt, irgendwann könnte es sich rechnen, wenn ich weiß, welche Technologie setze ich ein und ich weiß, welche Kapazitäten brauche ich. Dann könnte man sich strategisch darüber Gedanken machen, wie bekomme ich die Cloud-Infrastruktur wieder ingesourced. Das nennt sich dann die Cloud Repatriation, also ich skaliere erst raus in die Cloud, wenn ich dann die ganzen Ökonomien gegriffen habe, also wenn ich quasi weiß, wie viel Kapazitäten ich brauche, wie ich wachse etc. pp., was meine Kostenbasis ist, dann gehe ich in den Optimierungscase und ziehe das halt wieder rein, ne? Also in-house zum Beispiel. Das ist am Ende das, was wir beobachten, dass viele Modelle in die Cloud rausgehen, teilweise, weil sie einfach nicht wissen, wie ihre Infrastrukturkapazitäten aussehen müssen in Zukunft. Und sobald das eine gewisse Sicherheit erlangt hat oder Unternehmen dort mehr über ihre IT-Infrastruktur wissen, wie sich die verhält in Lastszenarien, wie sie wächst, kommt die Überlegung des Insourcings wieder oder dieses Repatriation.
Also insofern ergänzen sich Public und Private Cloud sehr, sehr gut, gerade wenn man noch so ein bisschen die Blackbox vor sich hat oder noch ganz am Anfang steht. Aber veritable, alteingesessene und Unternehmen, die ihren Markt kennen, die greifen verstärkt eben zur Private Cloud und da kommt dann ihr ins Spiel. Das heißt also, dieses Edge Computing und Cloud Computing ist nicht nur, dass es kompatibel zueinander ist, sondern am Ende gibt es da ganz große Schnittmengen.
Ja, so gucken wir da drauf. Und wir sehen auch, dass die Zukunft ein ganz klares Multi-Cloud-Szenario ist, wo jetzt beispielsweise Angebote von Microsoft natürlich super stark in der Unternehmens-IT zu finden sind, aufgrund der gesamten Office-Umgebung und der Windows-Umgebung. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, was in Entwicklungsorganisationen sehr beliebt ist, die ganzen Atlassian-Produkte, die mit Jira, Confluence und dergleichen daherkommen. Also wir sehen halt, dass eine Vielzahl von Cloud-Produkten in Unternehmen eingesetzt werden und gemeinsam am Ende das Unternehmen erfolgreich nach vorne bringen.
Henrik, du hast gerade schon die Zukunft erwähnt. Was sind denn zukünftig die größten Herausforderungen für Cloud-Anbieter wie euch?
Ja, die größten Herausforderungen sehen wir eigentlich darin, der hohen Innovationsgeschwindigkeit standzuhalten. Wenn wir uns den Markt in Gänze betrachten, ist es so, aus unserer Sicht wird er nicht nur komplexer und komplizierter, sondern parallel nimmt auch die Geschwindigkeit der Innovation sehr stark zu. Und das ist halt schon etwas, was einzelne Unternehmen eigentlich nicht mehr realistisch handhaben können. Und jetzt gerade Cloud-Anbieter haben sich ja zur Aufgabe gemacht, dann diese Technologie irgendwie zum Anwender und zu dem Unternehmen rein zu transportieren, also verfügbar zu machen. Also wenn wir das mal an einem Beispiel festmachen, zum Beispiel der Bereich der Container-Orchestrierung im Umfeld von Kubernetes. Viele Partner, die bei Gridscale ein Kubernetes-Environment nutzen, könnten das wahrscheinlich ohne weiteres auch selber aufbauen, selber designen und selber betreiben. Trotzdem entscheiden sie sich, den Technologie-Stack der Gridscale als Unterbau zu nutzen und setzen damit ja auf eine gewisse Best Practice. Das heißt, unsere Produkt-Engineers machen sich Gedanken darüber, wie sie ein möglichst stabiles, sicheres und skalierbares Produkt abgebildet bekommen, was nicht nur heute funktioniert, sondern auch die wichtigen oder also die zwingend wichtigen Geschäftsprozesse in der Zukunft berücksichtigt, nämlich zum Beispiel sowas wie Sicherheitsupdates. Also wie kommt ein neues Release in eine unterliegende Plattform, ohne den Kunden zu stören? Wie werden Daten gesichert? Ne? Und so weiter und so fort. Und das sind die Kompetenzen, die Cloud-Anbieter ausspielen können. Und zwar einmal, während es dann hunderte Unternehmen nutzen. Und nicht 100 Unternehmen müssen diese Kompetenz aufbauen. Das ist der Vorteil, zugleich aber auch die Herausforderung.
Das Rad muss nicht neu erfunden werden, aber es muss weiterentwickelt werden. Henrik, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben es übrigens in der Cloud aufgezeichnet.
Sehr gerne, Sven.
Ja, Meinung und Realität, das geht manchmal ganz schön auseinander. Das passiert auch bei den Ideen, die von der Cloud so in den Köpfen da draußen rumspuken, vielleicht auch bei euch, weil tendenziell ist es so, dass Cloud Computing ja durchaus den Ruf hat, ein Energiefresser zu sein und damit alles andere als nachhaltig und umweltschonend zu sein, aber dem muss gar nicht so sein, Sidonie.
Nee, genau. Also zum einen gibt es ja Möglichkeiten, wie eben durch intelligente Software sozusagen auch der Strom- und Energieverbrauch in der Cloud und von Cloud-Computing-Lösungen eingedämmt werden kann. Und dann muss man auch sagen, kann die Cloud ja selbst dazu beitragen, dass Unternehmen insgesamt in ihren Prozessen und in ihrer IT einfach nachhaltiger werden. Darüber habe ich mit Marc Schröter gesprochen. Er ist CEO von Global Datanet und beschäftigt sich eben ganz besonders mit nachhaltigen und effizienten Cloud-Angeboten und gibt auch Tipps in seinem Interview, was ihr jetzt hört, wie Daten eben effizienter verarbeitet werden können.
Echt jetzt? Der Eco-Realitätscheck.
Ja, mit Henrik Hasenkamp von Gridscale haben wir ja gerade schon über den Unterschied von Public Cloud und Private Cloud gesprochen, die Vor- und Nachteile diskutiert und auch unterschiedliche Anwendungsfälle in Deutschland schon kennengelernt. Neben der Ökonomie geht es ja jetzt auch noch um einen anderen Aspekt, um einen anderen wichtigen Punkt, nämlich den Zusammenhang zwischen Cloud Computing und Nachhaltigkeit. Also die Frage, welche Potenziale denn die Cloud eigentlich für eine nachhaltigere Zukunft bietet, wie Cloud-Lösungen dazu beitragen können, Effizienz zu steigern und wie intelligente Software den Strom-, Wasser- und Energieverbrauch eindämmen kann. Dazu haben wir Marc Schröter eingeladen. Er ist Geschäftsführer von Global Datanet und beschäftigt sich eben besonders mit Cloud-Native-Software und aber auch so dem Kontext Nachhaltigkeit in der Cloud. Ja, hallo Marc.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank.
Ich habe es schon gesagt, ihr engagiert euch ja bei Global Datanet auch in unserer Cloud-Native-Initiative unseres Tochterverbands Eurocloud Deutschland, ECO e.V. Kannst du uns zu Beginn vielleicht einmal kurz aufklären, was versteht man denn eigentlich unter Cloud-Native-Anwendungen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage und die Erklärungen gehen dort auch in verschiedenste Richtungen und Ausprägungen. Deswegen ist das auf jeden Fall so als Startpunkt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage. Ja, was sind cloud-native Anwendungen? Aus unserer Sicht sind cloud-native Anwendungen Softwareanwendungen, die für die Ausführung in der Cloud konzipiert sind. Das heißt, wir verwenden Technologien wie zum Beispiel Container, Serverless, Microservices und auch Orchestrierungstools und erstellen damit diese cloud-nativen Applikationen. Und diese sind dann für Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung in einer Cloud-Computing-Umgebung optimiert. Genau, und diese Anwendungen werden in der Regel meistens dann in einer verteilten und dynamischen Umgebung bereitgestellt. Mhm. Das ist unsere Definition von cloud-nativen Anwendungen.
Mhm. Und welche Vorteile bringen solche Angebote, solche Anwendungen für Strom- und Energieverbrauch?
Tatsächlich sehr, sehr viel. Zusammengefasst, cloud-native Anwendungen lassen sich bei wechselnden Anforderungen leicht nach oben oder natürlich auch nach unten skalieren. Das vollautomatisch, wenn das halt entsprechend auch richtig eingestellt wurde, beziehungsweise richtig konfiguriert wurde, sodass wir keine Ressourcen irgendwie oder ungenutzte und nicht ausgelastete Server verschwenden und dies kann dann zur erheblichen Energieeinsparung führen. Zudem ermöglichen cloud-native Anwendungen eine dynamische Ressourcenzuweisung, die zur Optimierung des Energieverbrauchs beitragen können. Und in dem Fall werden Ressourcen halt nur dann zugewiesen, wenn sie auch benötigt werden. Das heißt also, wenn ein User eine bestimmte Funktionalität auch letztendlich ausführt. Zusätzlich stellt AWS auch einen Carbon-Footprint-Rechner zur Verfügung, mit dem Kunden von AWS ihre Kohlenstoffemissionen abschätzen können. Und auch das kann dazu helfen, dass die Umweltauswirkungen ihre Nutzung zu verstehen und Schritte dann zur Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks unternehmen können.
Kann man dieses Einsparpotenzial irgendwie quantifizieren? Also ich meine, für Unternehmen, für Anwender geht es ja wahrscheinlich immer in erster Linie so ein bisschen um die Frage, nutze ich meine eigene Infrastruktur, meine eigenen Server oder gehe ich eben in die Cloud? Und kann man das da irgendwie quantifizieren, was das eben auch für den Strom- und Energieverbrauch unter Umständen bringen kann?
Ja, tatsächlich hängen diese Einsparungen von einer Vielzahl von Faktoren ab. Darunter die verwendeten spezifischen cloud-nativen Technologien, die jeweils ausgeführten Arbeitslasten und auch die Effizienz der zugrunde liegenden Infrastrukturen. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Ausprägungen und Möglichkeiten. Aber es gibt tatsächlich eine von der Cloud Native Computing Foundation, der CNCF, durchgeführte Studie, die dann ergab, dass der Einsatz von Containern, Kubernetes und Serverless und cloud-nativen Orchestrierungstools zu einer Senkung von 20-50% im Vergleich zu herkömmlichen virtuellen Maschinen führen kann.
Das ist ja eigentlich ein sehr erhebliches Potenzial generell von Cloud-Technologien hinsichtlich Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Das ist ja auch noch nicht ausgeschöpft, oder? Also wie bewertest du das?
Wir sind da tatsächlich noch ganz am Anfang. Tatsächlich ist das Thema Nachhaltigkeit noch nicht so richtig angekommen. Mhm. Viele beschäftigen sich ja erstmal überhaupt so mit Cloud-Transformation und Cloud-Migration, um überhaupt erstmal in diese Richtung zu gehen. Und dann fängt meistens auch die Optimierung an. Aber wir sehen halt auch, dass Cloud-Anbieter selber weiterhin Projekte für erneuerbare Energien investieren und haben sich super ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien gesetzt und können Unternehmen die Vorteile der Energieeffizienz von cloud-nativen Technologien soweit anbieten und gleichzeitig damit auch den CO2-Fußabdruck verringern. Cloud-native Technologien wie Container, Orchestrierungstools können definitiv dazu beitragen, die Ressourcenverwaltung zu automatisieren. Das sehen wir so als weiterhin als absoluten Trend, was dann zu einer nachhaltigen und effizienten Ressourcennutzung und einem geringeren Energieverbrauch führen kann.
Also würdest du sagen, dass das Thema auch noch nicht so richtig durchgedrungen ist, auch bei Anwendern? Oder stellst du fest, dass es da auch eine erhöhte Nachfrage gibt, dass das durchaus mal auch angefragt wird, dass man quasi nachhaltiger werden will und eben in diese Richtung auch Cloud-Angebote sucht? Oder würdest du sagen, das ist als Verkaufsargument tatsächlich auch noch nicht so richtig angekommen?
Ja, das Zweite. Also es ist nicht so richtig angekommen. Natürlich ist jeder daran interessiert, Workloads zu optimieren. Und da sind wir ja auch hochgradig spezialisiert dabei, ja, effiziente Architekturen zu bauen. Und teilweise sind das auch kleinere Schritte, überhaupt kleinere Schritte, die man gehen kann, um eine riesengroße Auswirkung herbeizuführen, Kosten und Energie zu senken. Zudem sehen wir halt auch ein ganzes Thema Edge Computing, was halt irgendwie die nächsten, was glaube ich in 2023 sehr relevant sein wird, was aber auch in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr stark mehr Relevanz erhalten wird. Das heißt, dass viel, viel mehr Compute quasi nicht mehr oben in der Cloud oder zentral in der Cloud durchgeführt wird, sondern wieder zurück quasi am Entstehungsort verarbeitet wird. Und das letztendlich kann dann wieder die Menge der Daten, die an die Cloud übertragen werden, reduzieren und somit auch den Energieverbrauch senken. Thema Edge Computing ist tatsächlich auch ein großes Thema. Aber leider ist es nicht so, dass wir tatsächlich konkrete Anfragen bekommen, die sich auf Nachhaltigkeit beziehen. Wir hoffen aber sehr stark, dass sich das in Zukunft halt ändern wird.
Du hast es schon erwähnt, ihr bemüht euch, effizientere Strukturen zu bauen. Da steckt ja auch so ein weiteres Buzzword so in diesem Kontext drin, nämlich Green Coding. Um es mal so ein bisschen konkreter zu fassen, also worauf achtet ihr denn genau bei der Softwareprogrammierung, um eben nachhaltiger zu werden?
Die Themen stecken zum Glück irgendwie auch eng zusammen. Das heißt, irgendwie dieses Buzzword oder dieser Term Green Coding steht auch ganz eng in Verbindung mit überhaupt einem nachhaltigen und optimierten Coding und wie ich letztendlich Funktionen aufbaue. Das heißt, es gibt sogenannte Dry Principles, dass man sich nicht wiederholen soll beim Coden, dass man bestimmte Funktionen zentral baut und die wieder anderen Funktionen zur Verfügung stellt. Green Coding bedeutet aber letztendlich auch, dass wir quasi energieeffiziente Algorithmen verwenden, die halt letztendlich dann Funktionen erzeugen, die schnell durchgeführt werden können und dadurch wenig Energie erzeugen. Außerdem kann man ständig Dinge optimieren. Das heißt, man kann schauen, ob es irgendwelche Funktionen gibt, die komplett entfernt werden können, jedes Mal ausgeführt werden, aber vielleicht gar nicht eingesetzt werden. Das heißt, wir können diese entfernen oder wir können halt entsprechend Funktionen überarbeiten. Und das verbessert nicht nur die Energieeffizienz, sondern macht die Software halt auch einfacher zu warten, schneller und günstiger. Zudem gibt es entsprechend energieeffiziente Programmiersprachen, zum Beispiel Rust. Ganz ehrlich gesagt, ist das noch im Moment noch nicht so richtig bei unseren Kunden. Sehen wir das leider im Moment noch nicht wirklich im Einsatz. AWS setzt sehr, sehr stark auf Rust, um halt entsprechend Infrastruktur letztendlich mit dieser energieeffizienten Programmiersprache zu entwickeln. Das heißt, fast alle Infrastrukturdienste von AWS werden auch mit Rust entwickelt. Und Rust zum Beispiel ist 50% effizienter von der Energie als Java und 98% effizienter als Python. Da stecken unglaublich viele Optimierungspotenziale zum Thema Nachhaltigkeit drin.
Ich könnte mir vorstellen, das ist ja doch auch so ein bisschen Spezialwissen, was Entwicklerinnen und Entwickler da im Grunde mitbringen müssen, oder? Ist das dieses ganze Thema so in der Ausbildung, ist das schon so angekommen oder stellst du fest, dass das was ist, was, ja, was sich viele halt jetzt auch erst so ein bisschen aneignen müssen, was ihr zusammen entwickeln müsst?
Ich glaube nicht, dass das Themen sind, die in der Ausbildung irgendwie leider durchgeführt werden. Aber wir achten da tatsächlich sehr drauf, genau. Also wir achten generell darauf, quasi effizienten Code zu entwickeln und effiziente Workloads zu entwickeln und die auch ständig weiterhin zu optimieren, um noch effizienter zu laufen zu lassen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das auch in der Ausbildung irgendwie ein Thema ist. Wir bilden ja auch selber aus, aber das wäre mir jetzt neu, dass das wirklich in der Schule quasi auch durchgeführt wird, ja.
Also auch da eigentlich durchaus Nachholbedarf wahrscheinlich noch, ne, könnte man so sagen.
Total. Es wäre ja auch einfach, da ja Unternehmen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, auch einfach mal dazu zu holen, ne, um quasi vielleicht dieses Expertenwissen dort schon auch direkt zu nutzen.
Warum ist dir das so ein Anliegen oder warum ist dieses Thema Nachhaltigkeit bei euch im Unternehmen ja so ein großes Thema?
Ja, ich habe mich ehrlich gesagt mein ganzes Leben damit beschäftigt, effiziente Systemlandschaften zu entwickeln. Genau, habe ja auch mit Felix Höger zusammengearbeitet. Und da war das tatsächlich auch damals schon ein riesengroßes Thema, Systemlandschaften sehr, sehr effizient aufzubauen. Dadurch ist irgendwie eine riesige Leidenschaft vorhanden, Workloads ständig weiter zu optimieren, noch effizienter und nachhaltiger laufen zu lassen, einfach Ressourcen zu schonen und auch nur einzusetzen, wenn die auch wirklich von meinen Usern verwendet wird. Und das ist eigentlich das, woraus auch Global DataNet entstanden ist, nämlich aus dieser Passion zu dieser Technologie, die wirklich einzigartig ist, womit wir uns tatsächlich auch schon vor 5 Jahren mit auseinandergesetzt haben und vor 5 Jahren für mich ein völliges Neuland war und dadurch halt auch eine komplett neue Passion entstanden ist. Bei Global DataNet beschäftigen wir uns, wie gesagt, seit einigen Jahren mit cloud-nativer Entwicklung. Wir haben einen absoluten Schwerpunkt auf Serverless-Technologien und bieten damit die beste Möglichkeit an, kosten- und ressourceneffiziente und super hochskalierbare Anwendungen zu entwickeln, zu betreiben. Mhm. Nachhaltigkeit bei uns ist nicht nur ein Buzzword, sondern definitiv eine Herzensangelegenheit. Und dieses bekräftigen wir zudem auch noch mit der Unterstützung in einem Reforestation-Projekt. Und wir pflanzen mit unserem Partner jeden Reforestation Project jeden Monat 1000 neue Bäume. Gepflanzt haben wir jetzt bereits schon über 8000 Bäume und ja, wir hoffen, dass wir irgendwann mal durch den Global DataNet Wald spazieren gehen können.
Ich wollte gerade sagen, fast schon ein kleiner Wald, ja, ein schönes Kompensationsprojekt sozusagen. Vielleicht letzte Frage noch. Jetzt hast du ja schon einiges uns darüber erzählt, was die Technologie an sich eben schon für Potenziale bietet. Cloud-Technologie, Cloud-Native-Technologien. Was kann ich denn als Nutzerin oder eben ja auch Nutzer von Cloud-Technologien noch selber auch dazu beitragen, um eben nachhaltiger und ressourceneffizienter digital sozusagen unterwegs zu sein?
Da wir natürlich eine riesengroße Leidenschaft zu Serverless haben, empfehlen wir tatsächlich, oder das heißt tatsächlich empfehlen wir den Einsatz deiner Architektur komplett in Serverless-Technologie zu entwickeln. Das heißt, lass diese ganze Zuordnung von Ressourcen und Compute-Ressourcen, Datenbank-Ressourcen, Service-Ressourcen für deine komplette Anwendung. Lass das den Cloud-Provider machen und setz das Serverless-Technologien ein und du bekommst letztendlich die Compute-Power auch nur dann zugewiesen, wenn letztendlich deine User das auch letztendlich benötigen. Das heißt, kümmere dich gar nicht darum, setz Serverless-Technologien ein, bau deine Architekturen auf Serverless-Technologien auf und lass die Nachhaltigkeit den Cloud-Provider effizient gestalten, zentral gestellen. Zusätzlich würden wir sagen, versuch den Bedarf an Datenverarbeitung und Speichermengen zu verringern. Das heißt, das ist auch ein Prozess, der kontinuierlich passieren muss. Ne? Muss ich diese ganzen Daten verarbeiten? Kann ich das nicht reduzieren? Kann ich meine Abfragen reduzieren? Muss ich diese Daten so lange aufheben? Muss ich jedes Mal meine ganzen Daten durchsuchen? Muss ich das alles so lange speichern? Kann ich das auch archivieren oder vielleicht auch gleich wieder aus der Cloud herausnehmen? Wie kann ich vielleicht auch meinen Ressourcenverbrauch generell minimieren? Und vor allem, dass ich halt auch versuche, die Zuweisung von Ressourcen dynamisch zuzuweisen und nur vor allem nutzerbasiert, sodass ich Ressourcen in der Cloud oder generell nur dann verwende, wenn ich auch letztendlich einen Bedarf dazu habe. Sodass wir komplett von diesem Thema, ich habe da irgendwelche Compute Power rumstehen, die ich aber gar nicht verwende und einfach nur verschwende, dass wir davon komplett wegkommen.
Wir reden jetzt natürlich sehr stark in einem Business-Kontext, ne? Also quasi Unternehmen, die eben sich überlegen müssen, wie sie Cloud-Technologien nutzen. Gibt es vielleicht auch irgendwas, was du mir als quasi als Privatanwenderin mitgeben könntest, wie ich ressourcenschonender sozusagen im Netz unterwegs sein könnte?
Heutzutage konsumiert man ja alles irgendwie as a service. Ne, sämtliche Dienste, egal ob das jetzt irgendwie Gmail ist, Spotify ist oder benutzt man irgendwie as a Service und ist ja letztendlich auch angewiesen darüber, was der Anbieter mir da jetzt daraus jetzt letztendlich macht. Das heißt also, richtig ändern kann ich an meinem Verhalten, glaube ich, nicht so wirklich viel. Man kann natürlich irgendwie auch Projekte unterstützen, die halt auch irgendwo da eine Leidenschaft Thema Nachhaltigkeit haben und da in der Richtung auch sehr, sehr viel machen. Tatsächlich sieht man das auch mehr und mehr, dass die ganzen SaaS-Anbieter da auch ihren Teil zu beisteuern und vielleicht gerade in die Richtung, vielleicht auch einen Toolwechsel durchführt und vielleicht gerade Tools einsetzt, die halt auch einen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit haben. Aber selber am Nutzerverhalten, glaube ich, kann man nicht so richtig viel machen, weil da ist man wirklich angewiesen auf den SaaS-Anbieter.
Ja, also eher sozusagen dann ein bisschen perspektivisch, dass man hofft, dass es ein bisschen der Markt regelt, ne? Dass je mehr Nutzer sozusagen dann solche Dienste eben auch nachfragen, dann eben sozusagen die Dienste selber dann auch schauen, dass sie eben nachhaltiger werden, ne? So rum.
Absolut.
Ja, herzlichen Dank, Marc, für dieses spannende Gespräch zu den Potenzialen von Cloud und vor allem Native Cloud-Anwendungen für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Das Schöne am Eko ist ja, dass zu allen digitalen Themen echte Expertinnen und Experten hier versammelt sind. Das heißt also, wenn immer man eine Frage hat oder man mal ein Thema hat, was man ein bisschen ausrollen will, dann guckt man einfach mal kurz ins Mitgliedsverzeichnis und dann findet man jemanden. Und zum Thema Cloud haben wir Felix Höger gefunden. Worüber hast du mit ihm geredet,
Simon? Ja, genau. Felix Höger ist bei uns Vorstand bei Eurocloud Deutschland Eko e.V., sozusagen einem Verband im Verband, der sich eben nur um die Interessen und Belange der Cloud-Branche in Deutschland kümmert. Und Felix erzählt uns, was die Branche eben gerade so umtreibt und welche Trends und Entwicklungen er hier für die Zukunft sieht.
Eko-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Ja, auch im Eko-Verband ist Cloud Computing ein wichtiges Thema und wird seit 2011 sogar unter dem Namen Eurocloud Deutschland Eko e.V. von einem eigenen Verband im Verband sozusagen bearbeitet. Wie der Cloud-Markt in Deutschland aufgestellt ist, welche Perspektiven es gibt und welche Themen die Unternehmen bei Eurocloud Deutschland Eko e.V. aktuell beschäftigen und vorantreiben, darüber spreche ich jetzt mit Eko und Eurocloud Deutschland Eko e.V. Vorstand Felix Höger. Er ist Investor und Unternehmer und Gründer der Piro NDH AG. Herzlich willkommen, Felix. Hallo.
Ja, hallo, sei gegrüßt.
Ich denke, Felix, du kennst ja die Cloud-Branche wirklich aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven und du beschäftigst dich ja schon sehr viele Jahre mit Cloud-Technologien. Was begeistert dich an der Cloud?
Ja, ich komme selber mit meinem Gründungsunternehmen, welches ich 2015 verkauft habe, aus dem Internetzeitalter. Und erst durch dieses Internet, durch diese Internetrevolution ist Cloud Computing halt erst möglich geworden. Und es hat seitdem viele Krisen und auch viele Technologieveränderungen gegeben. Aber die Cloud ist heute nicht mehr wegzudenken und hat die Krisen nicht nur überlebt, sondern sogar auch gemeistert. Wir müssen uns doch mal vergegenwärtigen, wie wäre es gelaufen, wenn wir als Beispiel eine Corona-Pandemie ohne die Cloud gehabt hätten. Und das ist meine Faszination, dass dieses heute dann auch die Grundlage für viele weitere Technologien, die heutzutage in aller Munde sind, wie AI, Machine Learning oder IoT ist.
Du engagierst dich ja schon seit vielen Jahren im Vorstand des Eko-Verbands und 2011 habt ihr, wie ich ja auch gerade schon erwähnt habe, zusätzlich noch sozusagen einen Tochterverband Eurocloud Deutschland Eko e.V. gegründet, der sich eben dezidiert für die Interessen der Cloud-Computing-Wirtschaft einsetzt. Kannst du da mal ein bisschen Hintergründe erzählen? Wie kam es dazu und warum ist so ein eigener Verband für Cloud-Unternehmen so wichtig?
Also du hast es eben schon sehr schön dargestellt, das ist so ein bisschen der Verband im Verband. Der Hintergrund ist, wie jeder weiß, der Eko kommt historisch eher aus der Internet Service Provider, aus der ISP-Branche. Und wir haben jedoch im Eko-Verband sehr früh erkannt, dass es sehr sinnvoll ist, sich ebenfalls auch der wachsenden Cloud-Industrie, der wachsenden Cloud-Branche zu richten oder danach auszurichten. Und wir haben damals entschieden, mit einem eigenen Verband einfach eine viel bessere Ansprache der Mitglieder und eine viel bessere Interessensvertretung durchführen zu können und sind dort sehr stolz, auch mittlerweile auf diesen Eurocloud Deutschland Unterverband über 200 Mitglieder gefunden und am Ende auch vertreten zu können. Und auch nochmal ganz kurze Marketingspur. Jedes Eko-Mitglied ist kostenfrei in der Lage, auch für den Eurocloud Deutschland Subverband zu optionieren. Also jeder, der sich auf diesen Themen angesprochen gefühlt, ist auch nochmal herzlich willkommen, auch hier mitzuwirken.
Ja, wichtiger Hinweis. Danke, Felix. Würden wir auch in die Shownotes einfach nochmal mit aufnehmen. Auch nochmal einen Link zu Eurocloud. Vielleicht ist das ja für den einen oder die andere interessant. Da kann man sich dann auch nochmal direkt informieren. Welche Themen stehen denn jetzt dieses Jahr bei euch, bei Eurocloud Deutschland, vor allem auf der Agenda?
Wir haben 23 fulminant gestartet. Das heißt, wir haben genau im Januar einen neuen Kickoff einer Initiative innerhalb der Eurocloud Deutschland gestartet. Oder der ist noch nicht gestartet. Am 25. Januar findet dieser Kickoff statt. Und das ist die Initiative Eurocloud Next Leaders. Und wir haben uns hier einem sehr spannenden Thema gewidmet, wo wir Unternehmerinnen von morgen zusammenfinden wollen. Die Initiative wird von Benedikt Kissner geführt und geleitet. Benedikt ist selber IT-Unternehmer, hat in jungen Jahren gegründet und mittlerweile auch schon teilveräußert, ist 38 Jahre jung und er hat sehr klar analysiert, dass der IT-Mittelstand vor zwei großen Herausforderungen steht. Zum einen sind viele der IT-Mittelständler in den 80er und 90er Jahren gegründet worden und stehen somit alleine schon altersbedingt oftmals vor Nachfolgeregelungen. Und zum anderen gibt es einen Einschlag, dass natürlich auch die Cloud-Industrialisierung voranschreitet. Und diese zwei Punkte zusammengebracht ist einfach ein Thema, jetzt ein Forum zu gründen für die IT-Unternehmerinnen von morgen. Eine sehr interessante Initiative, die wir uns als eines der Sweet Spots für 23 vorgenommen haben. Und darauf freuen wir uns sehr, das entsprechend weiter im Eurocloud Deutschland ausbauen zu können.
Also sozusagen mit dem Ziel stärkerer Austausch, gerade auch des Nachwuchses der Cloud-Industrie in Deutschland, wenn ich das richtig verstehe.
Exakt, aber halt genau der Cloud-Industrie, die eher aus der klassischerweise IT-Industrie, die in den 80er und 90er Jahren gegründet worden ist, also im Bereich der Systemhäuser, der Solution Provider, der Managed Service Provider entstanden sind und die jetzt einfach den nächsten Schritt gehen wollen und auch gehen müssen.
Ja, besonders viel Engagement habt ihr ja im letzten Jahr auch noch in eine andere Mitgliederinitiative gesteckt. Eurocloud Native ist das Stichwort. Wir haben hierzu auch schon mit Marc Schröter gesprochen, der ja auch hier schon bei uns im Podcast zu Gast war und sich ja mit Global Datanet sehr stark in dieser Initiative engagiert. Vielleicht aus deiner Perspektive nochmal, was wollt ihr mit dieser Initiative erreichen?
Ja, die Eurocloud Native Initiative ist unser Shooting Star. Die Initiative ist weit über das hinausgewachsen, mit der wir seinerzeit gestartet sind. Und man muss sich mal vergegenwärtigen, dass die Initiative erst 2,5 Jahre alt ist, also Ende 2020 gegründet worden ist. Wir könnten mit Nils Kaufmann eine ideale Besetzung in der Leitung finden. Und wir haben alleine jetzt in diesen 2,5 Jahren 30 neue Mitglieder plus 20 Alliance-Partner, die diese Initiative zusammenbringen können, die hier aktiv wirklich in ja, mittlerweile fast schon wöchentlichen Sessions sich austauschen und in verschiedenen Punkten zusammenarbeiten. Auf deine Frage zurück, was machen wir da eigentlich? Was ist die Idee hinter dieser Initiative? Mhm. So ist es der Punkt, dass wir beim Thema Cloud und Cloud-Provider, Cloud-Industrie gesehen haben, dass sich hier die Anbieterlandschaft auch weiterentwickelt hat. Und wir haben mit dieser Initiative einen Fokus auf all jene Provider, auf all jene Anbieter gelegt, die als sogenannte Asset-Light-Provider agieren. Das heißt, deren Dienstleistungen, deren Entwicklungs-, deren Managed-Service-Leistungen, deren Consulting-Leistung rein und ausschließlich auf Public-Cloud-Anbietern fußen. Sprich, die selber keine eigenen Infrastrukturen, sprich keine eigenen Assets besitzen und eine darüberliegende Wertschöpfung für ihre Kunden durchführen. Und der Marc ist ein super Beispiel dafür. Ich bin auch sehr froh, dass der Marc mit seinem Unternehmen Global Datanet sogar Gründungsmitglied vor 2,5 Jahren war, hier diese Initiative am Ende auch erfolgreich mit auf die Beine zu stellen. Und auch sein Unternehmen ist, wie gesagt, genau ein solcher Referenzcase, vollkommen Asset Light hier im Markt sich aufgestellt zu haben.
Cloud Native ist ja so eins der großen Buzzwords, wenn man über Cloud Computing spricht. Lass uns da vielleicht noch mal ganz kurz bei bleiben. Ihr habt ja auch in einer aktuellen Studie rausgefunden, dass ja fast schon ein Drittel, also 27% der IT-Verantwortlichen waren es, glaube ich, bereits Cloud Native Angebote in der Public Cloud nutzen. Wie ordnest du denn diesen Trend ein? Weil gleichzeitig haben wir ja doch in Deutschland auch noch teilweise einen sehr starken Trend zu Private Cloud Angeboten, teilweise aus Sicherheit. Also wie schätzt du das ein? Welche Entwicklung wird Cloud Native nehmen?
Also ich persönlich bin absoluter Verfechter der Cloud Native Architekturen. An der Stelle möchte ich nochmal klarstellen, dass es beim Cloud Native nicht um irgendeine Technologie handelt, sondern dass das schon auf einer viel größeren Dimension stattfindet. Denn erst durch Cloud Native werden Themen wie Agilität, wie DevOps, auch wie unendliche und geografische Skalierung entsprechend erst möglich. Ich fasse das immer ganz gerne so damit zusammen, dass der gesamte klassische Softwareentwicklungszyklus, den wir viele Jahrzehnte erlebt haben, jetzt rückwärts von dem Kundennutzen gedacht wird. Und aus meiner Sicht ist das die eigentliche Revolution und auch der eigentliche Grund, warum immer mehr Anwendungsunternehmen, immer mehr Kunden ihre Architekturen auf Cloud Native umstellen. Der Hemmschuh Security, du hast es gerade genannt, wird oftmals mit erwähnt in einem Atemzug. Ich sehe das ein Stück weit anders. Ich bin überzeugt, dass die Themen Datensicherheit, Datensouveränität und auch Datenportierbarkeit heute keinerlei Hindernisse mehr für die Einführung von Cloud-Native-Architekturen sind. Selbstverständlich muss man bei den Infrastrukturen auf Geografie und auf Ownership achten, aber das ist faktisch durch Cloud-Native-Architekturen nicht festgeschrieben, sodass man hier sehr klar auch die Vorteile beider Welten ohne Probleme miteinander verbinden kann.
Ja, herzlichen Dank, Felix, für diesen Einblick in EuroCloud Deutschland, Eco e.V., spannende Themen, die ihr da vorantreibt mit EuroCloud Next Leaders. Du hast es erwähnt, der großen Nachwuchs-Generationen-Wechsel-Initiative und Cloud-Native natürlich ebenfalls spannendes Thema. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal so ein Mini-Elevator-Pitch, vielleicht für alle Cloud-Unternehmen, IT-Dienstleister, die hier zuhören. Warum lohnt es sich in EuroCloud Deutschland, Eco e.V., sich zu engagieren, vielleicht einzutreten?
Also ich glaube, die Fortentwicklung, die wir insbesondere in den letzten 2-3 Jahren gemacht haben, ist enorm. Cloud-Technologie ist heute nicht mehr wegzudenken und wir als Branchenverband haben es erfolgreich geschafft, sehr viel individueller auf den jeweiligen Dienstleistungstypus einzugehen mit unseren Initiativen. Das heißt, jeder findet sozusagen die passende Initiative, sich zu engagieren, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen und am Ende des Tages auch neue Kunden und neue Zielgruppen zu erschließen. Und insofern, welcome to EuroCloud Deutschland Eco e.V.
Super. Vielen Dank, Felix Höger.
Herzlichen Dank. Bis dann.
Sidin, du weißt ja, ich habe auch eine ganz kleine Kommunikationsagentur. Wir sind wirklich ein kleines Team und wir arbeiten komplett in der Cloud. Und zwar hat uns die Forderung, die DSGVO umzusetzen, quasi in die Cloud getrieben. Also wahrscheinlich genau der Gegentrend zu vielen anderen Unternehmen, weil wir gesagt haben, oh, dieses ganze DSGVO, ob wir das hier lokal alles so hinkriegen bei unserem kleinen Team, lass uns lieber in eine zertifizierte Cloud gehen. Seitdem sind wir in der Cloud und das hat uns natürlich gerade in Zeiten der Pandemie irgendwie unheimlich den Hintern gerettet, weil wir haben sofort angefangen, dezentral zu arbeiten und das Arbeiten war gar nicht anders, außer dass man sich halt in die Augen geguckt hat. Insofern war das für uns völlig normal, aber viele andere sind ja durch die Pandemie überhaupt erst in die Cloud gegangen, um weiterhin kollaborativ zu arbeiten, nur eben ortsunabhängig. Das ist also ein Riesentrend und im Endeffekt natürlich auch jede Menge Potenzial, oder? Für zukünftiges Arbeiten auch ohne Pandemie.
Ja, absolut. Also Cloud Computing ermöglicht eben auch digitale Kommunikation, Kollaboration, Zusammenarbeit und damit verändert die Technologie aber ja auch im Grunde, wie wir miteinander arbeiten. Und welche Potenziale eben Cloud-Dienste für modernes Arbeiten, für die Arbeitswelt, aber auch sowas wie Vereinbarkeit für Familie und Beruf bringen. Darüber habe ich mit Silke Karnes gesprochen. Sie ist Chief Product Officer bei der Scope Visio AG. Und im Interview lernen wir ganz viele interessante New Work-Ansätze durch die Cloud.
Im Gespräch.
Ja, Silke, ich habe es gerade schon gesagt, bist ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Internetwirtschaft tätig, aktuell in der Produktentwicklung eines Softwareherstellers, aber vorher ja auch als selbstständige IT-Beraterin. Ich habe gelesen, auch für die Stadt Köln warst du ja während der ganzen, zu Anfang der Corona-Krise tätig. Und ein ganz großes Thema, mit dem du dich beschäftigst, ist agiles Arbeiten. Was bedeutet denn Agilität und wie können Unternehmen insbesondere eben auch durch Cloud-Technologien agiler werden?
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich erkläre mal ganz kurz ein bisschen was, was ist Agilität? Agilität ist so das Gegenteil von dem, was wir kennen, klassische Hierarchien und Strukturen in einem Unternehmen, wo also ein Chef im verschlossenen Zimmer sitzt und so eine Art Kommandozentrale, der weiß ganz viel, seine Mitarbeiter wissen es nicht, die empfangen Befehle und arbeiten die dann ab, ohne Verständnis dafür zu haben. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß gemalt. Agiles Arbeiten ist eine optimierte Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten und gemeinsam als Team für die Kunden Mehrwerte schaffen. Also agiles Arbeiten befähigt Teams, autonom, autark Ziele zu setzen und diese durch auf sie maßgeschneiderte Prozesse und den Einsatz von Technologie zu erreichen. Also es geht tatsächlich darum, dass man eben nicht mehr der Chef im verschlossenen Raum ist, sondern dass man transparent kommuniziert. Ich weiß was, ich sage das meinen Leuten, wir versuchen gemeinsam Ziele, Visionen für das Unternehmen zu entwickeln. Die Leute sind so angefixt und intrinsisch motiviert, sind schlau. Das ist, ne, ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die meisten Leute sind ja schlauer als ich oder jeder auf seinem Gebiet und ein heterogenes Team, zusammengesetzt aus vielen Menschen mit vielen Kapazitäten und Know-how, wenn die wissen, worum es geht und wo wir hinwollen und die sind angefixt von dem Ziel und von der Vision, dann können die das alleine erreichen. So, aber die Frage ist ja doch, wie kommt da diese Cloud-Technologie ins Spiel?
Genau.
Du hast es ja selber gesagt, ich bin im Moment bei der Scope Visio AG seit einem Jahr als Vorständin. Cloud-Technologie ist eines der Werkzeuge, die ein agiles, heterogenes Team befähigt, miteinander zu arbeiten, unabhängig von Ort, unabhängig von der Zeit und auch Dinge eigenverantwortlich zu machen. Also ich bin nicht darauf angewiesen, dass in einem Serverraum bestimmte Dinge laufen und funktionieren, vor Ort die Menschen sind, dass jeder mit seiner kleinen Insellösung irgendwelche Dinge macht, sondern wir können gemeinsam arbeiten und haben im Ende das als Grundvoraussetzung, dass Dinge in der Cloud funktionieren, also dass Prozesse in der Cloud laufen, dass meine Dokumente in der Cloud liegen.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, ihr richtet euch ja mit eurem Angebot bei Scope Visio hauptsächlich an kleine und mittelständische Unternehmen. Mit welchen Problemen oder welchen Needs treten denn diese Unternehmen in diesem ganzen Kontext Collaboration, Prozessorganisation, Dokumentenverwaltung an euch heran?
Wir sind nicht ganz für die Kleinen, aber so für den Mittelstand. Also Unternehmen mit 100, 200, 500.000 Mitarbeitenden. Und die kommen natürlich jetzt befeuert durch Corona. Also an der Stelle hat die Pandemie etwas Gutes, weil sie uns geholfen hat, so ein bisschen disruptiv das bisherige hinter uns zu lassen. Befeuert durch Corona kommen die natürlich an und sagen, oh, meine Leute wollen im Homeoffice arbeiten oder müssen im Homeoffice arbeiten, wir hatten den Lockdown. Wie mache ich das denn jetzt? Ne? Ich sage es mal, in meinem Unternehmen, wo ich damals gearbeitet habe, war es tatsächlich so, dass der Controller, der hatte einen alten Windows XP-Rechner, weil da noch eine bestimmte Software drauf lief und der musste ins Büro, weil da seine Akten waren, weil da sein stationäres System war. Andere haben ihr stationäres System in den Wäschekorb gepackt, zusammen mit einem Haufen von Akten und haben dann angefangen, die bei sich zu Hause aufzubauen. Das ist, ich sage es mal, absoluter Overhead und absolut schräg und krass in unserer digitalen Welt, dass sowas noch möglich und notwendig ist, dass wir solche Dinge tun. Wenn man jetzt mal andersrum denkt, sagt, diese ganzen Aktenordner in den Schränken, also diese Regalmeter an Akten, wenn ich die digitalisiert hätte und ich habe die in sowas liegen wie in einer Dropbox, das kennt jeder, aber in sicher und in rechtskonform in Deutschland gehostet und ich habe das in so einer Dropbox liegen und ich kann darin alles finden. Also nicht nur, dass ich es nachschlagen kann, so wie ich jetzt einen Ordner aus dem Regal nehme, sondern ich kann das Zeug finden, indem ich über eine Art Google-Suchbar sage, okay, wann haben wir letztes Jahr denn hier die Inspektion gemacht oder die Reifen gewechselt oder wo haben wir das Essen letztes Jahr Weihnachten gemacht, indem ich das einfach dort suchen kann. Und das sind so Dinge, wo, ich sage jetzt mal, die mittelständischen Kunden noch nicht unbedingt von alleine drauf kommen, dass sie das so haben wollen. Aber die Notwendigkeit war da, dass man eben unabhängig von Ort und Zeit arbeitet, also Dinge digitalisiert. Und in dem Moment, wo ich anfange zu digitalisieren, denke ich auch über die Prozesse nach und automatisiere auch automatisch.
Also im Grunde die Technologie, in dem Fall dann Cloud, auch irgendwie als Treiber solcher Konzepte und Entwicklungen wie Agilität oder eher umgekehrt? Was treibt da was?
Ich glaube, das treibt das eine bedingt das andere. Und Agilität geht ja einher mit einem Kulturwandel. Also Kulturwandel in Richtung, ich traue meinen Menschen, meinen Mitarbeitern mehr zu. Ein Hauptproblem ist natürlich immer in dem Moment, wo ich Leute ins Homeoffice entlasse, dieser Kontrollverlust. Meine Güte, was machen die denn da jetzt? Ne? Arbeiten die auch? Natürlich habe ich die Möglichkeit, auch über eine cloudbasierte Softwarelösung zu kontrollieren, wie viel die gemacht haben. Das kann ich aber auch, wenn ich im Büro bin, indem ich mich dahinter stelle und gucke. Ne? Und wenn ich bescheißen möchte, kann ich das im Büro teilweise sogar besser. Wir kennen ja alle die Leute, die bis 7 Uhr sitzen bleiben, um dann die Mail erst rauszuschicken, so nach dem Motto, das war ich fleißig, aber tagsüber die ganze Zeit Zeitung gelesen. Ich brauche den Kulturwandel. Ich muss also, wie gesagt, als Führungskraft ganz, ganz anders agieren, indem ich nicht sage, ich erwarte von dir, das und das zu machen, bis dann und dann, sondern ich versuche zu erklären, warum wir etwas tun, was das Ziel hinter dem Ganzen ist und wie gesagt, den Menschen so zu begeistern und zu sagen, kriegst du das hin? Mit noch 5 anderen Leuten gemeinsam. Das heißt, es gibt viel, viel mehr Abstimmungen in Teams, um die Ziele zu definieren und zu finden. Und entsprechend gibt es dann auch die Möglichkeit, dass dieses Team selber die Lösung erarbeitet. Und jemand, der, ich sag mal, studiert hat, in einem Bürojob arbeitet, freut sich, wenn er mitdenken darf. Und meistens regelt es sich in einem heterogenen Team selber, wer was dann macht. Der eine ist ein bisschen schlauer, der andere ist ein bisschen introvertiert, einer ist extrovertiert. Es ergibt sich in einem Team, wenn man sagt, wir haben diese Aufgabe und wir verteilen jetzt den Klumpen an Arbeit unter uns.
Nun sprechen wir ja meistens davon, dass diese Entwicklung, digitales Arbeiten, ganz viele Chancen und Potenziale mit sich bringt. Ne? Gerade auch so für dieses ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Work-Life-Balance und so weiter. Es gibt aber ja auch kritische Stimmen, ne? Die davor warnen, dass ja so eine Art Entgrenzung von Arbeit irgendwie damit auch erzeugen. Ne? Dass das Ganze auch negative Folgen natürlich hat, vielleicht für unser persönliches Gleichgewicht, wenn man einfach nicht mehr klare Zeiten im Büro hat, sondern im Grunde sich selbst vom Rechner zu Hause organisiert. Wie schätzt du das denn ein? Welche Faktoren spielen hier noch eine Rolle, damit Technologien wie eben die Cloud in der Arbeitswelt auch den Arbeitnehmern nützen? Also Stichwort Führung hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen. Wo kommt das da ins Spiel?
Also erstmal ist es grandios, dass wir heute die Möglichkeit haben, durch Remote-Arbeiten auch als, ich sage jetzt mal zum Beispiel, junge Familie mitarbeiten zu können und zu dürfen. Ich habe 2 erwachsene Kinder, die tendieren Richtung 30 Jahre alt. Da ging gar nichts. Da habe ich damals gesagt, um überhaupt einen Kindergartenplatz zu bekommen, muss ich mir ein Bein abhacken und alleinerziehend sein. Und das geht heute. Und das ist auch wieder Cloud-Technologie, die sowas möglich macht. Ich sage jetzt mal in der Buchhaltung. Ne? Du bist für die Rechnungsfreigabe verantwortlich oder Rechnungsprüfung. Und das kannst du machen nachts, wenn du Bock hast und die Kinder schlafen oder die haben tagsüber gekotzt und da ging gar nichts. Ne? Und dann kannst du deine Arbeit auch nachts machen. Und das geht, weil wir dann cloudbasiertes System drunter haben. So, ja. Die Gefahr, völlig korrekt, ist, dass Menschen viel zu viel arbeiten, weil sie sich selber nicht unter Kontrolle haben. Und das ist Aufgabe der Führungskraft. Das ist für mich moderne Führung. Also wenn ich es schaffe, ich sage immer, ich mache Spaß mit einem Kollegen. Wir haben es geschafft als Vorstand, wenn wir zum Golfplatz gehen können vormittags und müssen nicht arbeiten. Da sind wir sehr, sehr weit von entfernt. Aber letztlich ist es ja das, was man als Führungskraft anstrebt, sich selber ersetzbar machen. Das heißt, ich werde gar nicht gebraucht. Und in der agilen Führung ist es tatsächlich so, dass ich versuche, die Mitarbeitenden so zu befähigen, dass sie die Arbeit machen können. Und mein Job ist eigentlich der des Beifahrers. Ich bin dafür verantwortlich, den Motor aufzuziehen bei den Mitarbeitenden. Also sprich zu sagen, warum machen wir das Ganze jetzt? Was ist unsere Vision? Wo wollen wir hin? Was sind die Ziele? Die Richtung zu setzen. Und dann setze ich mich als Beifahrer mit ins Auto. Und im Ende kann ich ein Nickerchen machen und könnte gucken, fährt der Mitarbeiter in die richtige Richtung, fährt das Team in die richtige Richtung. Ich bin aber auch derjenige, der darauf achten muss, dass die Ruhezeiten eingehalten werden. Also sprich, ich habe die Fürsorgepflicht als Vorgesetzte zu gucken, machen die Leute zu viel? Und das mache ja nicht nur ich, sondern ich habe ja eine eigene Struktur und ich muss gucken, dass ich Führungskräfte einsetze, die genauso ticken und genauso denken und die wiederum auch Leute finden, die die Arbeit sehr gut und begeisterungsfähig machen und die aber auch darauf achten, wie motiviere ich jeden Einzelnen? Weil jeder Mensch hat andere Triggerpunkte, wie er überhaupt motiviert werden kann, wie der Motor läuft. Und das Zweite ist, muss ich gucken, dass die Leute nicht zu viel machen. Und sag mal, es gibt immer Phasen im Job, wo man 10 Stunden, 12 Stunden am Tag mal arbeiten muss, weil das ein heftiges Projekt ist. Mhm. Dann ist es aber auch verdammt nochmal okay zu sagen, ich komme heute erst gegen Mittag oder ich gehe jetzt mal ganz früh. Und natürlich hat jeder von uns irgendwo auch eine Familie und hat Verpflichtungen. Und das einzubauen und auch zu berücksichtigen, ist letztlich Aufgabe des Mitarbeitenden in Verbindung mit seiner Führungskraft. Das ist für mich agile Führung. Also ich gebe im Ende meine Arbeit ab. Es ist ja nicht mehr so, nur der Chef kann das machen, sondern das können alle machen. Ich stehe dahinter, ich unterstütze das, ich fördere das. Ich muss auch für Fehler gerade stehen, die dann da passieren. Die passieren natürlich, aber ich muss auch darauf achten, dass sie nicht zu viel arbeiten.
Wo stellst du denn bei deinen Kunden so die größten Herausforderungen fest, wenn es darum geht, solche Lösungen, die ihr dann anbietet, im Unternehmen zu implementieren?
Das ist eine der Hauptherausforderungen, weil Software kann noch so gut sein, wenn ich sag's mal, Leute habe, die zu 90% sagen, nee, das haben wir aber schon immer so gemacht. Das geht jetzt nicht. Das wollen wir auch so genau machen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, denen das System so zu zeigen und auch so passend zu konfigurieren, dass sie selber diesen Lerneffekt mitbekommen. Ach, Digitalisierung kann mir auch helfen. Mhm. Also es ist nicht mehr nur eine Dokumentenablage, sondern ich kann auf so ein Dokument draufklicken, was in der Ablage zu finden ist unter Rechnung. Und ich komme aber von der Rechnung reingesprungen in den Kunden und sehe dort Außenstände oder sehe das Projekt, was dann dazu gehört. Und das sind so Learnings, wo so ein Kunde auch sagt, ach, wenn wir das mal vorher gewusst hätten. Es gibt bei uns zum Beispiel so etwas wie ein Rechnungseingangsbuch. Dann kommen Rechnungen, die von außen kommen, die werden einfach per Mail an einen Bot geschickt. Da ist dann so eine Erkennung, Zeichenerkennung hintergeschaltet. Und dann ist das automatisch im System drin. Und es muss nur irgendwer sagen, jawohl, die Rechnung stimmt. Es stimmt fachlich und ich gebe die Zahlung frei. Kann man zu jeder Tag- und Nachtzeit machen. Je mehr Regeln ich definiere, indem ich sage, okay, wenn das eine Telekom-Rechnung ist und die ist bis Summe X, dann ist die okay, dann geht die automatisch in einen kleineren Prozess, als wenn da jetzt eine 100.000 Euro Dienstleistungsrechnung kommt. Also wenn ich diese Regeln definiere, macht mir das Leben sehr viel leichter. Jetzt haben wir Kunden, die arbeiten ein Jahr mit dem System und sagen, ja, ich komme gerade nicht dazu mit dem Regelmachen. Das ist diese berühmte Grafik mit den Leuten, die die Erfindung des Rads verpeilt haben und die das durchs Feld schieben. Aber das ist so die größte Herausforderung, dass wir selber alle festgefahren sind in alten Denkmustern und Prozessen und das war schon immer so. Deswegen sage ich ja auch, wir haben diesen disruptiven Schritt gehabt durch die Pandemie, dass wir anders arbeiten mussten. Und das hat manche Leute so ein bisschen aufgeweckt und aufgeschreckt und wir sind bereit auch dazu, Dinge zu lernen.
Vielleicht zum Schluss noch so ein kleiner Blick in die Zukunft. Wo geht die Reise hin? Wie wird sich die Art, wie wir arbeiten, ja, ich sag mal so in den nächsten 10 Jahren noch weiter verändern? Welche Trends siehst du da? Welche Potenziale vielleicht eben auch gerade durch Cloud-Technologien oder digitale Technologien im Allgemeinen?
Also erstmal, wenn ich das wüsste, wo wir in 10 Jahren stehen in Technologie, dann wäre ich reich. Nein, also ich sag mal, ich sehe so einige Trends, die gerade passieren und ich sehe einige Herausforderungen. Erstmal, unsere Art zu arbeiten ist ja jetzt hochgradig hybrid, auch nach der Pandemie. Das heißt, es bleibt dabei, dass wir so 50-50 ins Büro kommen oder von zu Hause arbeiten, wie es gerade passt. Und dementsprechend wird sich auch unsere gesamte Bürolandschaft ändern. Also die Büroräume selbst, wir brauchen ja nicht mehr so viele. Und wenn, dann sehen die aber auch anders aus, weil wir kommen ja dann hauptsächlich zusammen, um sozial zu interagieren. Also das ist für mich eine Herausforderung, die ist völlig unabhängig von Technologie. Technologie, cloud-basierte Systeme sind must. Also ein must-have, es geht gar nicht ohne cloud-basierte Systeme. Und da passiert gerade unglaublich viel. ChatGPT ist so die aktuelle Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Ja, also KI.
Das können wir noch überhaupt nicht einschätzen, an welchen Stellen uns KI-basierte Systeme da im beruflichen Alltag entlasten werden. Also dass wir Alltagskram, Bürokram irgendwo automatisieren. Dann reden wir ja nicht nur über Leute. Also wir reden jetzt gerade, ne, du arbeitest im Büro, ich arbeite im Büro. Aber was denn mit den ganzen Leuten, die nicht im Büro arbeiten, die zum Beispiel in der Pflege unterwegs sind oder im Sozialbereich, im Dienstleistungsbereich? Mhm. Auch da wird es immer mehr intelligente Assistenzsysteme geben, beispielsweise sowas wie Pflege-Alexa, die im Raum sitzt und Menschen überwacht und Hilfestellung gibt. Und das sind auch KI-basierte Systeme, die hochgradig auf Cloud angewiesen sind. Da haben wir aber noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Also aktuell sehe ich als riesige Hausaufgabe in Deutschland ist der Ausbau der Infrastruktur. Da, wo ich wohne, ich kann den Kölner Dom sehen in 25 Kilometer Entfernung. Ich habe 2 Mbit über Kupferkabel. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja. Das ist eine Herausforderung. Die nächste Herausforderung in dem Bereich ist die Sicherheit unserer Daten. Also da brauchen wir verlässliche Konstrukte und Zertifizierungen, die uns garantieren, dass meine Daten, die da in der Cloud sind, das ist ja eine der größten Ängste, die unsere Kunden auch teilweise haben, passiert mit meinen Daten irgendwas. Da brauchen wir entsprechende Sicherheitskonstrukte, Zertifizierungen. Ich glaube, wenn wir in 10 Jahren zurückblicken, schauen wir auch auf sowas wie Gaia X und wissen, da haben wir was Gutes geschaffen, was uns verlässliche Lösungen bietet. Nächstes Thema Herausforderung. Wenn ich mit cloudbasierten Systemen mehr arbeite und zum Beispiel Verwaltung reduziere, da haben wir ja noch sehr viel Luft nach oben in Deutschland im europäischen Vergleich, der sichere digitale Identitätsnachweis. Mhm. Wie stelle ich denn sicher, dass ich die Person bin, die sich da angemeldet hat? Also wenn die Cloud-Technologie sicher ist, ist das das eine. Aber wenn der Mensch, der da vorsitzt, nicht der ist, der zu sein vorgibt, ne? Also das müssen wir klären. Deswegen, ich glaube, zusammenfassend müssen wir sagen, Cloud-Technologien sind die Basis für jedwede technologische Veränderung in unserer Arbeitswelt. Das ist einfach gesetzt als unten drunter. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen in eigener Sache. Also wer einen Blick auf diese aktuellen Möglichkeiten werfen mag, die die Cloud gerade bietet. Wir haben hier den Cloud-Unternehmertag am 1. Februar in Bonn. Aha. Das ist eine der größten Digitalisierungsveranstaltungen im Rheinland. Und da wird genau über dieses Thema Arbeitswelt, Cloud, Digitalisierung, Prozesse, da sind sehr viele Menschen, die darüber sprechen. Auch was müssen Mittelständler beachten, um überhaupt digital zu werden, agiler zu werden. Und findet man unter cut2023.de.
Vielen Dank, Silke Karnes, ja, für diese spannenden Einblicke und Einschätzungen auch für die Bedeutung von Cloud-Technologien für unsere Arbeitswelt, für agiles Arbeiten. Danke dir.
Danke, Sidonie. Hat mir Spaß gemacht.
Heißer wie die Zeit vergeht, schon ist Folge 10 quasi um. Wir möchten uns herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und uns verabschieden, euch eine tolle Woche wünschen, nicht aber ohne euch Lust zu machen auf die nächste Ausgabe, also Folge 11 in dieser Kooperation zwischen Sidonie und mir. In dem Podcast gibt es ja schon was länger. Während ihr diese Folge hier hört, tobt gerade nach 2 Jahren Pandemiepause die Grüne Woche, die internationale Grüne Woche auf dem Messegelände unterm Funkturm in Berlin. Und wir haben das mal zum Anlass genommen, mal unsere Fühler auszustrecken, um zu gucken, wie sieht es eigentlich aus mit Digitalisierung in der Landwirtschaft? Und ich glaube, wir können schon mal so viel verraten, Sidonie, da sind wir richtig weit vorn. Ne? Viele Sachen, die in der Gesellschaft noch so ein bisschen Zukunftsmusik sind, sind da längst Alltag, sowas wie selbstfahrende Trecker.
Ja, absolut. Also spannendes Thema. Ich freue mich auch wirklich auf diese nächste Folge, das Ohr am Netz zu digitaler Landwirtschaft. Oder ich glaube, wir können es vielleicht ein bisschen weiter sogar fassen, nachhaltiger Konsum. Das finde ich nämlich auch ein ganz spannendes Thema, mal zu schauen, wie eben digitale Dienste und Technologien auch dazu beitragen können, dass wir nachhaltiger konsumieren und auf eine nachhaltigere Art an unsere Lebensmittel kommen.
Na, in diesem Sinne Mahlzeit und eine schöne Woche.
Ja, und wir sehen uns in der Cloud.
Ich freue mich.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.